Sie hören einen Podcast von DRS1.
Persönlich. Esther Schneider im Gespräch mit Gästen.
Appenzeller Land, und zwar sind wir jetzt Gleis im Hotel Krone. Und meine beiden Gäste, das sind zum einen die Agathe Mischble. Sie ist im Appenzeller Land geboren, in Appenzell selber, hat in Freiburg Kunstgeschichte studiert, ist wieder zurückgekommen auf Appenzell und ist heute freischaffende Kulturvermittlerin, hat eine kleine Galerie im Garten und reist immer wieder kulturelle Projekte an. Sie lebt mit ihrem Mann in einem alten Haus im Kern von Appenzell. Mein zweiter Gast, das ist der Remo Vetter. Er ist Geschäftsführer vom Alfred Vogel Gesundheitszentrum. Er pflegt den Schaugarten vom Alfred Vogel, gibt Kurs und bezeichnet sich als Lazy Gardener oder als Gartenphilosoph. Er ist mit einer Irländerin geraten, hat 3 Töchter und lebt in Teufen. Ganz herzlich willkommen. Agathe Mischble, ich weiss, dass bei Ihnen am Samstag am Suppentag ist. Sie kochen Suppen und es kommen am Ihre Freunde, Bekannte. Ist das gestern auch so gewesen?
Das war gestern auch so gewesen, obwohl ich selber gestern an einem Geburtstag hatte dürfen sehen. Und das ist so etwas, was sich über die Jahre ergeben hat und gewachsen ist und so eine Gewohnheit geworden ist. Das ist vielleicht so ein Ritual in meinem Leben. Der Samstagmittag, wo so ein offenes Forum ist, für, wo viele Freunde und neue Gäste sich bei uns treffen.
Was macht ihr denn nicht? Über was wird so geredet?
Über Gerals. So, viel politisiert, je nach Gäste halt über Kunst, Kultur und all das, was dazwischen liegt, über den Alltag, ist eigentlich eine sehr lockere Stimmung.
Also eine Art halb privater Stammtisch?
Ja, kann man vielleicht so sagen.
Aber jetzt gestern waren Sie gar nicht da, das heisst, die Suppe ist auch gleich jemand gemacht?
Die Suppe hat nicht mehr gemacht, ich habe wunderbare Frauen Opfer, die mit mir das Projekt
durchführen. Da kann ich auch gut mal nicht dort sein. Also das ist noch gäbig, dass das funktioniert eigentlich von selber sozusagen.
Funktioniert quasi von selber.
Remo Vetter, wie ist das bei Ihnen? Sie haben auch so eine Art ein halb öffentliches Haus. Also bei Ihnen gehen die Leute auch ein und aus.
Das ist richtig. Wir haben einen sehr grossen Garten, wo wir auch leben drin. Und dort haben wir jedes Jahr, also vor allem in den Sommermonaten, Hunderte bis Tausende von Besuchern. Sehr viele Besucher aus dem Ausland, und weil wir jetzt schon 6, 27 Jahre dort sind, entwickeln sich ja immer Beziehungen und es ist familiär. Es ist also schön, immer wieder Leute bei uns zu haben, ganz spontan. Also gerade vorgestern ist eine Amerikanerin, die in Rom lebt, einfach um 5:30 jetzt klingelt und sie ist vor der Tür gestanden. Also sehr viele Besucher, die dann auch immer wieder zurückkommen, und sehr oft kochen wir dann auch zusammen, ähnlich wie bei der Agathe, mit der Familie, aber auch mit den Freunden, die kommen, die wir zusammen dann halt ein bisschen sitzen im Garten oder kochen zusammen. Also es ist sehr offen bei uns auch daheim.
Ja. Ist also der Stutz, Sie wohnen ja an einem ganz steilen Stutz, ist Sie darauf gekommen in dem Fall?
Ja, also es ist schon eine Fitnessleistung, oder, wenn man dann da oben ankommt, das ist richtig, aber das ist ein Teil vom Fitnessprogramm, auch wenn man dort hochläuft. Das ist 24% Steigung. Und gerade im Winter, wenn es dann Schnee hat, ist es zum Teil schon sehr happig, oder?
Also das heisst, Sie können wahrscheinlich manchmal gar nicht mit dem Auto rauffahren, Sie müssen zu Fuss gehen?
Also gerade im Silvester sind wir zur Nacht heimgekommen, die Strassen sind nicht mehr so gut gefahren wie vor Jahren, dunkt es mir jetzt. Und wir sind also um 3 Uhr morgens heimgelaufen, die Familie und ich, durch den Stutz darauf, weil es ist dann wirklich nicht mehr möglich war, um darauf zu fahren. Aber grundsätzlich bin ich jetzt eigentlich in 26 Jahren bis auf 3-4 Mal immer raufgekommen.
Wie ist das, wenn man so sein Zuhause so praktisch halb öffentlich macht?
Ich habe wieder die Erfahrung gemacht, dass die Leute, glaube ich, bei mir sind alles total öffentlich. Und eigentlich ist das nicht so. Also ich glaube, man kann das schon ein bisschen steuern.
Ich habe absolut das Gefühl, wir haben in unserem Haus auch in unserem Freiraum, es gibt auch Räume, wo wir
Ich glaube, da ergibt sich einfach. Also, es ist schön, wenn man das Haus manchmal auftun kann und es gibt so einen Strom da durch. Ich finde, es ist auch so, da gibt mir auch so das Gefühl von Berechtigung, um so ein Haus überhaupt zu haben. Das ist ja nicht jetzt einfach irgendwie meine kleine Insel, sondern es ist eine Möglichkeit, um vor allem mit dem kulturellen Bereich eben auch öffentlich können, tätig zu sein. Und ich habe gern, wenn die Leute so mehr in das direkte Umfeld können.
Das Haus, das Sie jetzt angetönt haben, das ist ein altes Appenzellerhaus. Sie haben das selber umgebaut und Sie haben das auf einer Gant ersteigert, habe ich irgendwo gelesen. Stimmt das?
Ja, das stimmt.
Wie ist das gegangen?
Das Haus war ausgeschrieben. Wir leben in einem Quartier, das Ried heisst. Ried ist eine der ältesten sozialen Stiftungen in der Schweiz. Ganz interessant, schon aus dem 15. Jahrhundert. Ursprünglich das klassische Armenquartier in Zappenzell. Und da hat ein weitsichtiges Ehepaar von St. Gallen das Gebiet gekauft. Bebaubar gemacht, eine kleine Parzelle aufgeteilt. Und unser Haus ist ein Doppelhaus, ist sehr heruntergekommen gewesen, in dem Zeitpunkt, wo es auf Gang gekommen ist. Darum ist es relativ gross, weil die Häuser sind so extrem klein gewesen, dass man mit den heutigen Bedürfnissen fast das Gefühl hat, man könnte noch mal leben in denen, was ja auch einmal so eine Frage ist. Auf jeden Fall haben wir, ich glaube, wir haben auch das Haus gerettet vor dem Untergang. Es war eine Ruine gewesen, es ist mitten im Dorf, also das Quartier läuft heute ins Dorf hinein. Und ich denke, das ist so ein Werk, das mir wichtig war. Und mir ist auch wichtig, die Struktur von dem Haus zu erhalten und gleichzeitig das so anzubauen, dass es für unsere Bedürfnisse funktioniert.
Was mir aufgefallen ist, ich habe sie besucht in diesem Haus. Es ist wirklich ein sehr altes Haus, aber es hat auch ganz viele moderne Sachen drin. Also der Mix aus modern und alt.
Das war ein das Prinzip, das ich dieses Haus in Angriff genommen habe. Ich wollte nicht da quasi im Retro-Stil alles, was kaputt ist, wieder nachbauen, sondern da, wo man mit Respekt vor der gewachsenen Struktur da erhalten, dem auch wieder Raum geben, auch zum Teil vornehmen, Sachen, die verbaut worden sind. Den Wert von dem Haus und den Charakter können zu behalten und dort, wo man hat müssen, eingreifen und flicken, dort mit den zeitgemäßen Elementen arbeiten. Und diese Mischung, die gefällt mir auch.
Remo Vetter, Sie sind auch in einem alten Haus. Das Haus ist schon bestanden. Das ist, der Alfred Vogel hat dort Ihnen auch sein Museum, wo Sie das Haus zum ersten Mal gesehen haben. Was ist Ihnen durch den Kopf?
Ja, der Alfred Vogel ist 1937 nach Düfen gekommen und hat dann die Häuser dort gebaut. Und wir leben jetzt in einem alten Haus. Frances, meine Frau, ist Künstlerin und sie hat auch ein Flair einfach für die Einrichtung auch. Und wir haben eigentlich über die Jahre sehr viel verändert, auch im Haus, am Haus, im Garten. Und haben es eigentlich so gemacht, dass es wirklich für uns jetzt passt. Also einen grossen, offenen Wohnraum, wo wir eben auch sehr viel Besucher können empfangen.
Ist denn Liebe auf den ersten Blick,
die wir in Panama sehen? Ja, sind ja eigentlich drei Häuser und das sind sehr spezielle Häuser, sind alte Holzbauten, so mit Lärchenholzschindeln. Ich habe das eigentlich gar nicht kennt aus der Stadt von Basel, also das, die Schindelbauweise. Aber es hat etwas sehr Warmes und Heimeliges, oder die Holzhäuser. Wir haben zuerst in einem weiter oben auf der Schöfle-Segg gewohnt, in einem Appenzeller Bauernhaus mit 1,80 Meter Raumhöhe und das ist schon fast ein bisschen erdrückend gewesen. Aber jetzt ist es besser eigentlich so. Also wir fühlen uns sehr wohl und sind auch immer sehr viel am Umgestalten im Haus innen. Mit unseren drei Töchtern eben, die dann immer wieder mal eine andere Idee bringen, oder?
Sie sind ja sozusagen etwas wie ein fremder Fötzl im Appenzellerland.
Danke vielmals. man hört das, oder? Ich komme aus Basel. Ich bin jetzt 27 Jahre im Appenzellerland. Das ist schon so. Appenzell ist sehr eigen, aber ich fühle mich sehr wohl hier. Ich habe das Ihnen mal in einer Mail geschrieben, in dieser Landschaft, mit dem Blick an Sentisane, die sich immer verändert. Sie haben es heute auch erwähnt, also die Landschaft, strahlenblauer Himmel, unten in St. Gallen sitzt der Nebel, glaube ich, heute, oder gestern zumindest. Und wir sind hier eigentlich in der Sonne oben, also auf einer Sonnenterrasse. Ich finde das wunderschön und auch die Appenzeller. Also ich habe es früher, als ich zu Basel ist von mir nach Zürich, ist das irgendwie schon fast Osteuropa gewesen. Und also ich bin 20 Jahre nie, Entschuldigung, Agathe, ich bin 20 Jahre nie im Appenzellerland gewesen. Und seit ich jetzt hier bin, gehe ich fast gar nie mehr zurück auf Basel. Und ja, auch die Sachen, die hier ablaufen untereinander mit der Agathe und Leuten, die man hier kennt, das ist sehr persönlich. Meine Eltern staunen damals, wenn ich zu Teufel laufe oder im Appenzell laufe, kaum zusammen Schrittgang, kennt man irgendjemanden. Und das finde ich wunderschön.
Also ich denke auch, die Nähe voneinander, dass man so zusammengerutscht ist, das ist schon eine Qualität. Also man hat kurze Wege, man kennt sich aus, auch die nähe Strukturen, die zum Teil auch viel angeprangert werden, aber es hat auch ganz grosse Qualität dabei. Darum, ich finde es eigentlich auch etwas sehr Positives.
Aber ist denn das so einfach gegangen, sich hier einzugliedern in der Gesellschaft, wo Sie vor 26 Jahren gekommen sind?
Ja, ich glaube, die Appenzeller brauchen schon ein bisschen mehr Zeit. Also eben, wie gesagt, klimatisch auch. Also, wenn man nicht hier geboren ist. Es ist ein bisschen wie bei den Pflanzen. Also, ich bin 3 Jahre im Tessin gewesen vorher, bevor ich hier angekommen bin. Und dort ist es alles so eigentlich aufgeschossen, oder? Da ist es wärmer und luftiger, ätherischer, und die Pflanzen sind aufgeschossen. Wo wir die Pflanzen mitgebracht haben aus dem Tessin ins Appenzellerland, ist zuerst einmal gar nichts passiert. Und ich habe gedacht, das wächst ja hier überhaupt nicht, oder? Und dann ist es plötzlich unheimlich in Breite gegangen. Also nicht so in die Höhe geschossen, sondern in Breite gegangen. Und ja, also so eine gewisse Bodenhaftung ist einfach da, oder? Und es braucht bei den Menschen wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit, bis man sich kennenlernt. Aber dann ist es gut.
Ich muss ein bisschen schmunzeln, wenn ich da immer so höre. Also ich bin ja da geboren, mein Vater ist schon in Appenzell aufgewachsen. Meine Mama kommt von Guggisberg, also ich habe allerweil das Gefühl gehabt, ich bin da wie ein Gast, ich bin eine Freundin da. Das war als Kind ein Problem gewesen. Man kommt nicht aus einer so Urappenzeller Familie. Und ich glaube, man braucht dann auch viel Zeit und Weile und Bewusstsein, um sich dann da schlussendlich wirklich heimisch fühlen. Das war meine einzige Möglichkeit, um mehr hier zu arbeiten. Aber es war ein ganz langer Prozess. Und ich finde es spannend, wenn du jetzt heute so aus einem viel weniger grossen Horizont eigentlich sehr positiv erfahren kannst.
Ja, ich möchte vielleicht noch anfügen, wir haben unsere Kinder hier in Appenzell in die Schule geschickt, ins Kollegium. Und ich habe auch gemerkt, bei den Institutionen, die Strukturen, die sind viel schneller, als was ich das gewöhnt bin aus den Städten aus. Also man weiss irgendwo, mit wem das man zu tun hat. Man kann irgendwo im Landamt anrufen oder irgendjemandem, der zuständig ist. Ich kann der Agathe anrufen und sagen, es geht um das Kunstprojekt oder es geht etwas um die Schule. Und der Erziehungsdirektor gibt mir eigentlich eine Antwort, die ich darauf erzählen kann. Das ist etwas, was ich eigentlich nicht kennt aus der Stadt.
Ich denke auch, das ist eine ganz grosse Qualität, dass man sich einfach kennt, persönlich, und dass man diese Möglichkeit hat. Ich glaube, es geht einfach noch, um sich hier eine Heimat für sich persönlich zu bilden, braucht es einfach noch ein bisschen etwas anderes. Also, mich hat es irgendwann einfach wirklich angefangen zu interessieren, was ist in dieser Landschaft, was ist in diesem Boden, was ist in dieser Mentalität vorhanden, also dass man grosse Interessen und Neugier auch, und vielleicht eben gerade, dass ich, weil ich so aus einer Aussenposition aufgewachsen bin und auch auf nebens geschaut habe, wo ich drin geboren bin, wo ich das Gefühl hatte, ich gehöre da gerne nicht richtig dazu. Darum hat es mich fasziniert und darum hat es mich auch interessiert. Und so in diesem Rahmen habe ich mich dann wirklich einmal auch in die Geschichte hineingeknäuelt. Und es war natürlich schön, in der Beziehung mit meinem Mann bin ich dann so quasi einen rechten Schub näher dem Ganzen gekommen.
Also, ihr Mann ist Urappenzeller.
Mein Mann ist Appenzeller, er ist ein Richtiger. Der hätte es einmal gerne gegeben, wenn ich sage, ich sei keine Richtige. Aber da kann man nicht wegschlecken. Ich bin ja mein Leben lang Appenzeller gewesen. Das ist ja auch während dem Studium. Also, ich habe irgendwo ein paar Jahre mal herausgefunden, dass ich in meinem Leben nie mehr als 3 Wochen von Appenzeller weggesehen. Das klingt jetzt wie so die klassische Heere Appenzeller. Und da bin ich wirklich neu. Also ich war ein ganz spannender Ort auf der Welt gewesen, aber nie lange. Auch während dem Studium, auch wieder hierher als Arbeitsstudentin. Also
eine enge Verbundenheit mit Appenzell, obwohl ich da eben auch nichts planen kann, hat sie jetzt das Leben lang da geblieben. Aber es hat sich dann so ergeben.
Mir nimmt aber gleich noch Wunder, wenn Sie so sagen, das Urappenzellerische, das fehlt Ihnen. Dabei sind Sie ja da geboren, Ihr Vater ist schon da geboren, sind da aufgewachsen. Was braucht es denn noch mehr Appenzellerisches?
Es gibt einfach die Familie-Clan, die wo einfach mit dieser Landschaft viel mehr Jahrhunderte verbunden gewesen sind. Und es ist einfach nicht was anderes.
Wenn Sie das jetzt hören, Remo Vetter, können Sie da, also eben Sie sind so ganz locker, ja, ich fühle mich da total zuhause und so, ich habe überhaupt keine, nicht so Kämpfe, wie jetzt da gerade in Ispitz, um sich da wirklich als Heimat zu begreifen.
Ja, ich glaube, wir sind da zwei Exoten, so wie ich jetzt gerade feststelle in der Diskussion, oder? Aber wie gesagt, für mich war es nicht so ein Problem gewesen. Also ich denke, es ist wichtig, Wurzeln in mir haben, mit meiner Familie zusammen, mit meiner Frau, mit meinen Kindern. Und natürlich war es für mich anders. Ich bin als fremder Fötzel hierher gekommen, wie Sie gesagt haben. Aber ich hatte mit dem nicht so zu kämpfen. Ich habe auch nie vor, ich will jetzt so wie ein Appenzeller Bauer sein. Aber ich schätze einfach die Kultur, die Tradition, die es hier hat. Also Sachen wie Silvesterklausel, die jetzt gerade aktuell war im Ausserrhodischen. Aber auch ganz stark die Tradition im Innerrhoden. Also, ich kann es vielleicht nicht ganz verstehen als Basler, als Städter, auch nach 26 Jahren, aber es fasziniert mich und ich finde es wunderschön, die Sachen, die eben hier passieren.
Oder? Schauen Sie da einfach zu, dann machen Sie mit bei so Sachen, bei so Traditionen.
Also unsere Kinder haben ja in Däufen bei der Silvesterklaus mitgemacht, aber das dürfen wir nicht, weil sie ein Mädchen sind, nur bis zu einem gewissen Alter. Und so mit den 16, 17 haben sie aufgehört mit dem, aber es sind Sachen auch in Innerrhoden, dass im Schöfli zum Beispiel, in der Steinecke, in den Brotbachen, wo wir immer gehen, schauen, kurz vor Weihnachten, wo der Freund von meiner Tochter immer geht mit dem Rolandino und so geht, die ganze Nacht geht durchbachen. Das finde ich einfach wunderbar, diese Sachen.
Oder? Was also, da kommen so Namen Rolandino und ich weiß nicht, ob man das Wettige weiss, wer das ist.
Ah, okay. Also, Agathe, vielleicht möchtest du mehr darüber sagen. Ich kenne ihn einfach vom Museum Appenzell als eigentlich Verantwortlicher dort. Und wenn ich eigentlich kulturelle Fragen habe, dann frage ich eigentlich die Agathe oder den Roland, oder?
Ich denke, du bist wirklich auch am richtigen Abend mit dem Roland Inau. Er ist irgendwo fachlich seit vielleicht, ich weiß nicht, 15 Jahren das Museum leitet und das Kulturamt Appenzell leitet, also Innerrhoden, und wo mit einem ganz breiten volkskundlichen Wissen auch museal die ganze Kultur heute auf einer professionellen Ebene begleitet.
Als ich hierher gefahren bin, sind mir zwei Sachen aufgefallen. Etwa die steht überall Museum und Beizen. Ich habe das Gefühl, das Appenzellerland besteht vor allem aus Beizen erstens und zweitens aus Museen.
Da hat ein bisschen etwas. Beizen hat es für die Fremden zwar auch noch viel, für uns mittlerweile bald zu wenig. Museen ist wirklich ein Phänomen. Wir haben das letzte Jahr ein grosses Kunstprojekt gemacht, das geheißen hat für Hitz und Brand, wo es darum ging, zeitgenössische Kunst in den Appenzeller Museen zu präsentieren, in den traditionellen Umgebungen. Und das ist wirklich so, dass Appenzell eine der grössten Museumsdichten hat. Es ist natürlich Museum in so einem Begriff, oder was, da ich rede jetzt da von den professionell geführten Museen bis zu einem liebevoll vereinsmäßig geführten Dorfmuseum. Aber in dieser Breite ist es wirklich eine ganz spannende Museumslandschaft.
Jetzt, Sie, Remo Vetter, haben mir gesagt, Sie wohnen im Appenzell Ausserrhoden, in Dolfen. Aber Sie sagen, Ihr Herz ist eigentlich eher im Innerrhoden.
Ja. heikle Frage, ja. Aber,
ich merke, das ist immer noch.
Ja. Ja genau, also es ist so, dass wie gesagt, unsere Kinder gehen ins Kollegium im Appenzell in die Schule. Nein, das ist nicht der Grund. Aber ich habe versucht zum Schiffen irgendwie, sehen Sie. Da gerade jetzt kurz erwähnt vorhin im Gespräch auch, ich bin sehr gerne in Appenzell mit meiner Familie und ich sehe oft auch in der Hauptgasse, da hat es sehr viele interessante Geschäfte, interessante Leute. Bei uns, wo ich zu Tiefen bin, ist eigentlich wie so ein Dorfkern, wo man sich trifft, wenn ich das in Appenzell erlebe. Und ich habe das Gefühl, in Appenzell ist einfach alles vorhanden, was es braucht. Also zum Leben, zum Einkaufen. Ich glaube, die Leute in Appenzell selber müssen gar nicht gross rausgehen. Also kulturell vielleicht schon auch, was der Gadi erwähnt hat. Aber rein zum Leben ist eigentlich alles dort. Und das Tiefe muss man dann eigentlich auf St. Gallen gehen oder eben nach Appenzell gehen. Und wir haben uns irgendwo sehr schnell, oder öfter sind wir auch nach Appenzell orientiert, oder zum dort zu einkaufen. Ich bin eigentlich auch nicht der Einkäufer, der mag stundenlang in so Supermarkt reinsteht, überhaupt nicht, sondern ich gehe eben gerne in kleine Läden und gehe zum Käser und rede mit dem. Also rede mit den Leuten. Eben, ich rede gerne mit den Leuten. Und das kann ich in Appenzell wahrscheinlich viel besser als in St. Gallen, was unpersönlicher ist, oder?
Bei Ihnen ist es gerade umgekehrt. Sie haben am Anfang auf jeden Fall eine engere Beziehung zu Ausserrhoden, leben aber zu Inderrhoden.
Ich muss ein bisschen relativieren, nicht am Anfang, aber im ganzen zeitgenössischen kulturellen Bereich, muss ich sagen, habe ich Gott sei Dank über die Ausserrhoder Kulturstiftung Ausserrhoden und viele Ausserrhoder dürfen kennenlernen auf einer Berufsebene. Und ich sage auch, es ist auch schön, wenn man miteinander arbeiten kann. Also in diesem Zusammenhang habe ich die ganze Kunstbreite, zeitgenössische Kunst, so ein bisschen im Hafen von dieser Kulturstiftung dürfen kennenlernen, damit zu arbeiten. Das war für mich ganz wertvoll gewesen. Und auch so eben Ausserrhoden auf eine andere Art kennenlernen, weil die Inderrhoden haben, also noch hier, so wie ich aufgewachsen bin, ist die Trennung noch sehr explizit und noch sehr klar da gesehen. Heute hat sich vieles aufgelöst, wir begegnen einander mit viel mehr Respekt, es hat viele Ebenen, wo es eben gut miteinander funktioniert und ich denke, da hat man im Kulturbereich so ein bisschen wie eine Vorreiterrolle gemacht, ohne dass man da hätte wählen, sondern da hat sich wie ergeben, Künstler tun zum Teil eben die Grenzen so von sich aus wie unterwandern, weil es biografisch an beiden Orten heimisch sind, weil es über Grenzen aus schafft. Aber es ist einfach ganz spannend, dass sich Künstler eben sehr fest für die Traditionen an dem Ort, also heute gibt es ja wieder junge Künstler aus dem Appenzellerland, da hat es ja 50 Jahre praktisch keine gegeben. Aber jetzt gibt es ein Feld, und zwar sehr spannende Leute, die sind zwar nicht unbedingt da, die sind in Berlin, in New York, in Zürich und weiss ich wo, aber können auch wieder daher zurück. Und die Kulturstiftung hat eigentlich, so hat man das Netz auch können bilden, wo die Künstler auch eine Anlaufstelle haben. Da war noch Zeit zu den Zeiten gesehen, was die Kulturämter gegeben, die offiziellen, die heute gut funktionieren. Vor allem das Ausserrhoden hat es gerade neu sehr gut funktioniert. Und ich bin sehr dankbar für die Verbindung, die ich ursprünglich über Kultur nach Ausserrhoden haben konnte.
Sie hören es persönlich auf Schweizer Radio DRS1. Wir sind Gast im Hotel Krone in Geiss, Appenzell Ausserrhoden. Meine Gäste sind der Remo Vetter, Gartenphilosoph und der Gatte Nispre, Kulturvermittlerin. Remo Vetter, zum Alfred Vogel, wie haben Sie ihn kennengelernt? Das war ja der Pionier von der Naturheilkunde hier. Wie haben Sie ihn kennengelernt?
Ich bin, bevor ich ins Appenzellerland kam, bin ich 3 Jahre im Tessin gewesen. Und bevor ich im Tessin war, bin ich noch in Irland gewesen. Habe ich meine Frau kennengelernt, jawohl. Ich bin eigentlich nach meiner Ausbildung in der Basler Chemie 4 Jahre unterwegs gewesen, um einen Ort zu suchen. Eigentlich den perfekten Ort habe ich gesucht, oder, wo das Leben lebenswert ist.
Das sind also höhere Ansprüche.
Ja, genau. Ist schon fast ein gefährliches Wort. Es hat so etwas Tödliches, oder? Und eigentlich einen guten Ort habe ich einfach gesucht, um ein gutes Leben zu leben. Und bin dann sehr viel rumgereist und habe das irgendwo nicht gefunden. Ich habe kürzlich ein Buch geschrieben und habe dort auch gesagt, eigentlich der gute Ort oder der perfekte Ort ist, wo man jetzt ist, mit den Menschen, wo man jetzt zusammen ist. Das ist die unmittelbare Familie, von innen nach außen strahlt man aus. Und das war mir sehr wichtig. Ich war dann 3 Jahre im Tessin und habe dort auch eigentlich etwas Ähnliches gemacht, Gartenarbeit mit den Pflanzen. Und habe dann einmal meine Philosophie mitgeteilt, den Leuten, was ich dann gerne würde machen würde. Und hat dann so Firmen wie bei Veleda, Pfarrer Künzli, Alfred Vogel geschrieben. Und irgendwo etwa 6 Monate nach dem Brief ist einmal am Sonntag zu oben um 10 Uhr das Telefon gekommen von Alfred Vogel. Und wir haben etwa 2-3 Stunden am Telefon geredet. Und das war ganz komisch, weil man hat am anderen Tag mich meine Freunde gefragt, was ist das gestern oben war, die 3 Stunden am Telefon mit dem, hast du so lange geredet und gelacht und was immer. Und der Alfred Vogel, etwas vom Ersten, was er mir gesagt hat, war, er schicke jeden jungen Mensch 2x um die Welt, wohlverstanden, ohne Geld, und dann können er zu ihm kommen. Und also offensichtlich hat man dort 1981 ist das gewesen, die Stelle angeboten. Das habe ich aber im Telefongespräch noch nicht so ganz realisiert gehabt. Hat dann nochmal zurückgelüttet und es war tatsächlich so gewesen, dass er jemanden gesucht hat in Däufen, aber auch in Bever, im Engadin, wo er Land hat. Und in Aschunden bei Basel, da ist noch produziert worden in Däufen. Wir haben dort Heilmittel hergestellt. Wir haben immer Frischpflanzen gesammelt. Das ist ganz zentral. Wir arbeiten mit frischen Pflanzen. Und dann sind wir zusammen gehen, Pflanzen sammeln, gehen wandern. Und ich habe mit der Frances, meiner Frau und Alfred Vogel sehr viele Jahre können zusammen arbeiten, bis er dann gestorben ist. Und, ja.
Also, das heisst, Sie sind zum Beispiel in Engadin mit so einer Sammelbüchse und sind gucken Pflanzen
Genau. Sammeln. Also wir haben einerseits im Garten gehabt, haben aber auch sehr viele noch Pflanzen in der Natur gesammelt. Natürlich haben wir nicht geschützte Pflanzen genossen, sondern einfach, was in den Bergen so gewachsen ist. Wir haben mit den Förstern das immer abgesprochen, aber da haben wir den Alfred Vogel begleitet, haben die Pflanzen gesammelt, sind so oben heimgekommen, haben das weiterverarbeitet und haben dort die Heilmittel dann so hergestellt. Also er hat uns gelehrt, gezeigt, wie man das macht.
Was bleibt Ihnen so in Erinnerung, wenn Sie jetzt an Mensch Alfred Vogel denken? Was hat Sie fasziniert an ihm?
Also die kindliche, naive, gewunderige Haltung, also er hat eigentlich nichts angenommen. Heute würde man vielleicht auch sagen, breaking the rules. Und das andere ist so walk the talk. Also auch das, was er irgendwo erzählt hat, das zu leben. Also er hat eigentlich ein sehr einfaches Leben gelebt, ist sehr gewundig gewesen, ist sehr kommunikativ gewesen. Ähnlich wie ein Kind, ein Kleinkind, der ein grosses Interesse am Leben hat, hat er ein grosses Interesse an der Natur und an den Menschen gehabt.
Woher kommt Ihr Interesse am Garten, an der Natur?
Ursprünglich von meinem Grossvater. Also ich habe vielleicht eben 2 grosse Vorbilder gehabt. Sein, dann war mein Grossvater. Der ist immer so als erstes zu oben nach der Arbeit mit mir zu Basel in so einem Naherholungsgebiet, Langenerle. Und wir haben dort auch einen Garten angelegt in der Langenerle.
Also im Wald, oder wo?
Ja, im Wald. Also mein Grossvater hat ein Stück Wald gerodet, das hätte man zwar nicht dürfen, aber und hat dort Garten angelegt und hat, ja, dann sind wir jeden Abend durch da gegangen und das war ganz spannend gewesen. Also ich habe sehr als kleiner Bub ein grosses Naturverständnis von meinem Grossvater mitbekommen, was ich dann halt lange Jahre nicht mehr hatte. Ich habe in der Basler Chemie meine Ausbildung gemacht und eigentlich erst wieder mit 22 habe ich mir überlegt, wo geht es durch?
Das ist ja eigentlich noch ein rechter Spagat, oder? Basler Chemie und jetzt also wirklich so Naturheilpflanzen. Das ist ja ziemlich 180 Grad das Gegenteil.
Ja, mich fasziniert das, was der Remo heute im Appenzellerland macht. Ich finde es ganz spannend, eine andere Art. Also er bringt mich noch so weit, dass mich Gärtner doch noch wieder interessiert. Ich komme aus dem Gärtnerfamilie, habe bis 30 viele in unserem Blumengeschäft mitgearbeitet. Und es war so eine Selbstverständlichkeit, aber nicht so reflektiert. Und ich denke, so über das Reflektieren, wie der an einen Ort herkommt, wo man eben auch noch Wurzeln hat, finde ich eigentlich ganz spannend. Und ich schätze es, wie du ganz anders auch an die Natur hergehst. Nicht das, was uns hier als Gofer natürlich überhaupt nicht interessiert hat, sondern man hat einfach die Gärtnerei gehabt und nicht viel darüber nachdenkt. Aber so ein erster Schritt wieder in den Garten zu kommen, war auch über Kunst gesehen. Ein Künstler hat meinen Garten gestaltet, hat geplant. Der Jürg Alther, ein Osseroder Künstler, der in Zürich lebt, wo man ursprünglich auch so wieder einmal in eine Heimat zurückgeholt hat. Und der Remo, der eigentlich so aus dem Boden raus, auch mit dem heutigen oder auch mit der Idee von neuem Verständnis von Gesundheit, von Körperlichkeit, uns wieder dazu bringt, wirklich mit dem Boden auf eine ganz reelle und schöne Art neu zu arbeiten und darüber nachzudenken.
Sie haben ja auch einen Manager bei sich, wo Sie in den Garten führen und Sie quasi erden.
Ja, das ist ja Erde. Ich finde es noch sehr wichtig, dass man eigentlich ein Verständnis für die Natur wieder findet. Oder sich nicht zurück zu den Wurzeln oder zurück zur Natur, sondern vorwärts zur Natur. Und dass man uns vielleicht überlegt, einfach, was ist denn wichtig im Leben? Walk the talk. Also auch das Leben, was man erzählt. Und ich denke, gerade letztes Jahr, was wir erlebt haben mit der Finanzkrise, es ist einfach schon so, denke ich, dass die Erde einem, der Boden, einem die Möglichkeit gibt, wieder bodenhaftig zu bekommen. Und das finde ich sehr wichtig, weil sehr vieles ist doch sehr abgehoben gewesen und ist nicht mehr auf dem Boden gewesen, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Und dort denke ich, ist der Garten, ist die Arbeit mit der Erde eine ganz grosse Chance, um eben wieder mal oben runterzukommen und zum schauen, auch, was ist denn wichtig im Leben. Das ist vielleicht auch, wie Sie eingangs gesagt haben, von der Struktur her. Ich setze mir im Garten, aber auch im Büro jeden Tag so ein paar Ziele, Must-Ziele, Muss-Ziele und Nice-to-have und die schaffe ich irgendwo ab. Und im Garten schaue ich auch, was ist denn nötig, wo muss ich überhaupt eingreifen. Meistens haben ja die Leute das Gefühl, sie müssen permanent eingreifen, also in der Natur. Drei Funken. Und mein Großvater hat mal gesagt, eigentlich braucht die Natur uns nicht, die Natur braucht der Mensch nicht. Sie reguliert sich von selber, oder? Nur wenn wir zu viel eingreifen, dann führt es eigentlich zu einem Missverhältnis.
Haben Sie das dann auch lernen eigentlich? Oder ist das Ihnen schon von Anfang an klar gewesen, dass wir auch zu viel garten können? Oder zu viel machen?
Also zu viel in den Garten gehen, glaube ich, kann man nicht, weil man kann den Garten beobachten. Aber ich muss nicht immer permanent eingreifen. Wenn ich jetzt irgendwo sehe, da hat es irgendwo ein paar Läuse an einem Pflänzchen, dass ich das Gefühl habe, ich muss gerade Giftspritze holen. Sondern ich kann dann schauen, wie kann man das wieder regulieren. Und grundsätzlich ist meine Philosophie eigentlich die, dass wenn ich im Boden schaue, wenn ich meiner Gesundheit schaue, dann sollte es keine Krankheit geben. Und eigentlich in der Natur, der Boden, wenn wir den Boden pflegen, schonend pflegen, dann kommt es nicht zu einem Missverhältnis
aber
in der Natur.
Aber das gibt doch viel Arbeit, den Boden pflegen.
Ja, aber ich habe eben ein System, wo ich immer wieder sage, das Fitnessprogramm, dass ich eigentlich jeden Tag kurz in den Garten gehe, mit einer sogenannten Pendelhacke, den Boden kratze. Und durch das bin ich eigentlich schneller als Unkraut. Also ich kratze, bevor das Unkraut wächst.
Also Sie überlisten, Sie sind Unkraut-Überlister? Sozusagen.
Könnte man so sagen, ein Unkraut überlisten, oder? Also man ist dann einfach viel schneller so, ja?
Aber ich meine, Ihr Garten ist ja gross, das heisst, Sie müssen, bis Sie den ganzen Garten gekratzt haben, brauchen Sie doch einige Zeit.
Ah, Sie haben das Mikrofon dran gehabt, Janne, darum habe ich es.
Ja. Nein,
es ist eigentlich so, dass ich in sehr kurzer Zeit, wie gesagt, wenn ich sage, eine proaktive Haltung versus eine reagierende Haltung, reagieren ist, ich muss jetten. Proaktiv heisst, wenn ich jeden Tag 15 Minuten kratze, komme ich so eigentlich sehr weit. Und ich habe mir mal ausgerechnet, ich habe in einer Stunde kann ich irgendwo 1000 Quadratmeter kratzen. Wenn ich aber jetten, warten, bis Unkraut kommt, müsste ich eigentlich 2 Tage jetten. Also bin ich eigentlich 2 Tage schneller. 1 Stunde zu 2 Tagen zu 16 Stunden. Das ist so ein Verhältnis, habe ich mal ausgerechnet. Und ja.
Es ist so, dass Sie irgendwo, ich glaube, ich habe das noch einmal gelesen, dass Sie auch einfach so gelernt haben, auf Pflanzen zu hören. Das heisst, also eben, dass zum Beispiel ein Herdöpfel zu Ihnen redet oder ein Basilikum ruft oder so.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, dass der Herdöpfel zu mir redet. Dass ich der mit dem Wolf tanzt, hat man dann zu der mit den Pflanzen spricht und so. Das habe aber nicht ich geschrieben. Ich denke, man geht schon eine Art das Verhältnis ein mit einer Pflanze, wenn man die pflegt. Das ist schon richtig so. Aber ich rede eigentlich jetzt nicht direkt mit meinen Pflanzen, das kann ich so nicht sagen. Aber eine Beziehung zu den Pflanzen aufbauen, das ganz bestimmt. Weil wenn man etwas macht, wir haben darüber diskutiert, meine Frau und ich, wenn man etwas jeden Tag macht, also sei es das Kochen oder Gärtnern oder Kunst, dann habe ich gesagt, wird man zum Genie. Sie hat mich dann aber korrigiert und gesagt, man wird zum Experten. Und das ist vielleicht schon so etwas, wenn man alltag eine Arbeit bewusst und sinnvolle Arbeit macht, dann wird man zum Experten auf diesem Gebiet. Und um das geht es eigentlich bei allem, was wir machen. Dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir das mit Hingabe und Liebe machen, unsere Arbeit. Und ich sehe es so als Lebenswerk. Also ich sehe es nicht irgendwo als Job. Oder viele Leute sagen ja, ich habe irgendeinen Job, das muss ich machen. Eigentlich würde ich gerne etwas anderes machen. Und ich versuche die Leute, gerade die Manager, die Sie erwähnt haben, aber auch in Begegnung dazu zu führen, dass sie Sinn finden. Also es geht mir nicht so um Glücksfindung, sondern mehr um Sinnfindung im Leben.
Jetzt hört man, ich weiß nicht, ob Sie es daheim auch hören, die Kirchenglocken. Wir sind hier gerade nebenan, hat man die Kirche. Also da wird noch eingeläutet um 10:30 Uhr. So ein Sonntagsritual. Sonntag im Appenzell. Sie haben mir gesagt, das sei eine ganz spezielle Stimmung.
Ja, für mich hat der Sonntagvormittag hat wirklich eine eigene Stimmung, eine eigene Atmosphäre. Und ich schätze, dass das alles noch so ist. Also, obwohl man ja heute alle rund um die Tour will arbeiten und auch tut arbeiten. Und ich bin überhaupt nicht dagegen. Bei mir geht auch arbeiten. Am Freitag alles fest ineinander. Auch wenn ich am Sonntagmorgen durch Appenzell gehe, hat es einfach eine andere Stimmung. Und da sehe ich als eine der grossen Lebensqualitäten. Und vielleicht erinnert man da so noch ein bisschen. Man kann sicher in der Remo von Garten schwätzen. Oder man könnte auch vom Appenzellerland wie von einem grossen Garten reden. Weil das Appenzellerland ist ja eine Art, könnte auch sagen, eine künstliche Landschaft. Wenn man die Geschichte anschaut, dass das Kloster St. Gallen hat, heute würde man vermutlich sagen, in einer strategischen Planung das Appenzellerland begründet. Also es ist ja ursprünglich der grosse Arboner Forst und ein Waldgebiet gesehen. Und Appenzell ist begründet worden, das Kloster St. Gallen. Also man hat sich das Gebiet ausgesucht, hat das müssen roden zuerst, dass es überhaupt bebaubar war. Und der Gedanke, der fasziniert mich all, wenn ich in die Landschaft hineinschaue. Man kann ja von irgendwoher ins Appenzellerland kommen und all gibt es einen Schnitt, wo man dann so aufgenommen wird. Das ist ja dann auch das Herkommen, wo wir so lieben. Und wo viel, eben, hat viel, sehr viel Hewe Appenzell, wo an dem auch Kranke, die gehört nicht zu denen. Aber ich betrachte das aus einem respektvollen und ehrfürchtigen Standpunkt aus. Und irgendwie sieht das Kulminieren von dieser ganzen Geschichte, die dann eigentlich in die Landschaftspflege hineinläuft, wo ich mich auch alle gefragt habe, warum ist es so ein spannender, intensiver und wertvoller Kulturboden. Und ich glaube, dass die Kraft wirklich in dieser Landschaft liegt.
Ist es das, was Sie mal gesagt haben, das Appenzell, das ist so ein Label für das Besondere?
Das hat auch so eine Geschichte. Das Appenzellerland hat man wirklich so als ein künstliches Gebilde gegründet. Dann hat man das Appenzellerland entdeckt, erfunden, könnte man auch sagen. Also über die Literatur, schlussendlich über die ersten Naturforscher im 16., vor allem im 17. Jahrhundert. Appenzell ist entdeckt worden als das wiedergefundene Arkadien und so in eine intellektuelle europäische Schicht verbreitet worden. Und das hat auch erste Touristen nach Appenzell gebracht. Der Appenzeller hat mit seiner Mentalität und mit seiner Gewitzigkeit quasi wie eingesetzt. Und ich bin ganz fest überzeugt von der Wechselwirkung von einer Erwartung, aber auch eine neue Sicht auf die Landschaft. Und die Leute da, die sich eigentlich nicht wahnsinnig wohl gefühlt haben in dieser Zeit, sondern ein ziemlich kärgliches Bergbauerndasein gefristet haben, plötzlich können irgendwelche Leute und finden ihr Alltagsleben so faszinierend. Und aus dem heraus bin ich fest überzeugt, dass die Kultur entstanden ist, da, wo man landläufig als appenzellische Kultur kennt, wo Kultur vom 19. Jahrhundert ist. Also ich rede da von Sennensattlerei, Bauernmalerei und all da, wo man kennt, wo in dem Diggelin entstanden ist. Da ist eine unglaubliche Blüte, hat sich nachher entwickelt, später natürlich angetrieben über den Bürgertourismus, wo die ganze Wälder Landschaften entstanden sind. Gas ist ja gerade da, sind wir im ganz wichtigen Ort vom 18. und 17. Jahrhundert, wo da Bäder und Molkenkuren gross geschrieben waren, weit über Grenzen aus berühmt waren, wo ganz viele Gäste ins Appenzellerland geführt haben. Und wenn man alte Reisebücher liest, dann heisst es dort, also dem Kuraufenthalt hat auch die Begegnung mit dem sennischen Leben gehört. Und darum bin ich überzeugt, dass unser sennisches Leben, also das, was der Boden und der Alltag da bedeutet hat, der hat so eine repräsentative Form, also alles, man kann schauen, also der Köbel, der so wunderbar geschnitzt ist, und der ist nicht gemacht, um irgendwo einen abgeschnittenen Krachen oben eine Kuh melken, sondern der ist auch gemacht, dass man ihn anschauen darf. Und man hat da auch zeigen. Und so hat man hat ein Publikum gehabt. Also hat sich das gegenseitig gesteigert und auch zu dieser Blüte gebracht.
Sie haben auch von der Kraft der Landschaft geredet, Remo Vetter. Ist es etwas, was Sie hier behalten, diese Landschaft?
Ja, also
und die Kultur, die
der Garten erzählt. Genau, ich finde das faszinierend, eben auch, was der Garten gesagt hat. Die Leute sind stolz auf ihre Arbeit, also wenn sie da etwas schnitzen oder etwas produzieren und zeigen das auch gerne. Und ich finde das wunderschön, weil ich habe das aus der Stadt nicht kennt, so das Handwerk und die Traditionen. Das finde ich wunderbar, was eben hier noch produziert, hergestellt wird von diesen Menschen hier. Und eben auch die Landschaft, ich habe es erwähnt, wie das in Breite gewachsen ist. Und der Berg, auch der Alpstein, es hat ein besonderes Licht auch hier. Ich möchte noch einhängen bei der Agathe. Mir ist einmal gesagt worden, dass Pariser Künstler sind eben hierher gekommen, weil es ganz ein spezielles Licht hatte im Appenzeller Land. Sind hier einerseits kuren, auftanken, malen. Und das finde ich faszinierend. Auch heute kommen noch sehr viele Leute eben in die Landschaft, weil sie da so eine ursprüngliche Kraft spüren.
Es ist ja aber dort, wo Sie jetzt Ihren Garten haben, das ist auf etwa knapp 1000 Meter, denke ich, und es ist recht stutzig. Ist jetzt nicht gerade sagen wir, bequem, um dort jetzt Gärtner. Ich nehme an, es wächst auch vieles nicht, wo im Unterland wächst. Wieso denn der Ort?
Also ich denke, der Alfred Vogel, der hier hergekommen ist, hat er ganz bestimmt den Ort gewählt. Es hat vom Sandis her auch eine sehr gute Rückstrahlung. Sie haben gesagt, vieles wächst nicht. Ich sage eigentlich immer eigentlich, aber man hat mir auch gesagt, das geht hier nicht, das musst du nicht probieren, das kommt hier nicht auf 1000 Meter. Und das ist auch wieder das Gewunderige, das ich vielleicht von meinem Grossvater oder von Alfred Vogel bekommen habe, das einfach mal zu probieren, also sich nicht selber einzuschränken. Und einfach schauen, warum soll denn das nicht gehen? Ein Kind würde das auch nicht machen, sondern einfach probieren. Und bei uns auf 1000 Meter wachsen also Feigen und Artischocken und Tomaten und Auberginen und alles Mögliche, was eigentlich nicht sollte wachsen. Ja, ich habe verschiedene Tricks. Eine ist die Anlage von Hügelbeet, wo ich alles einbauen in die Hügel und durch das eine Wärmeentwicklung im Garten kann produzieren, dass die Sachen eben wachsen können. Und das andere ist sicher eben auch die gute Lage. Also unser Gelände hat volle Sonneneinstrahlung, ist 24% am Hang, hat also durch das eine sehr gute Sonneneinstrahlung. Aber auch in den Bergen im Alpstein hat es ganz viele wertvolle Kräuter, wo Leute wie der Alfred Vogel oder der Alfred Sigrist und noch viele andere Pflanzensammler sind suchen. Und man stellt einfach fest, glaube ich, dass diese Pflanzen noch viel stärkere Wirkung auch haben. Also, wenn ich gehe Bergthymian suchen im Alpstein oder Johanniskraut oder etwas, habe ich das Gefühl, das ist besser, als was ich jetzt in Basel unten kultiviert hätte. Vielleicht hat es einerseits mit der Umweltverschmutzung auch zu tun, natürlich in der Stadt, aber auch auf dem Boden, wo es nicht so getrieben ist, oder wo es natürlicher können wachsen und oft auch mehr Zeit braucht, zum Wachsen.
Sie haben mir vorher, ich habe Sie noch gefragt, wie Sie eigentlich den Spagat, also die 180-Grad-Wende gemacht haben, eben Basler Chemie und jetzt eben Kräutchen vom Alpstein. Das ist ja eine rechte 180-Grad-Drehung eigentlich.
Ja, ich habe mir natürlich als junger Mensch die Frage gestellt, was ist wichtig für mich, um was geht es im Leben? Will ich jetzt einfach Karriere machen und viel, viel Geld verdienen und mir Luxusgüter kaufen?
Das ist ja schön.
Das ist auch schön, natürlich, natürlich nichts dagegen. Aber es ist mir eigentlich wichtig gewesen, ein Leben zu leben, das ich gestalten kann, das ich nicht treiben wird, nur von außen. Weil das habe ich auch in der Basler Chemie dann einfach so festgestellt, auch, dass sehr viel getrieben worden ist und eben die Leute etwas machen, wo sie gar nicht mehr dahinterstehen können. Und das ist mir eigentlich wichtig, dass ich hinter oder vor meiner Arbeit stehen kann und dass mit den Menschen, mit denen ich zusammen bin, dass ich versuche, im vielleicht erst Einklang mit dem, was ich mache, mit denen, wo ich bin, kann sein.
Sie haben noch etwas gesagt, Agathe Nispel, wo mich noch unternimmt. Man muss die Welt auf Appenzell holen oder ins Appenzellerland holen und Appenzell in die Welt heraustragen. Wie machen Sie das?
So, als ich etwa 18 gesehen war, hatte ich so das Gefühl, so also undefiniert noch. Aber es ist mir dann viele Jahrzehnte später wie wieder einmal wieder ein Sein gekommen, dass ich das wie hier schon gewusst habe. Wenn ich in Appenzell lebe, was hier eigentlich noch gar nicht klar war, aber wenn ich in Appenzell lebe und ich stehe in einer Zeit, wo die Traditionsformen auch sehr eng geworden sind, was zum Teil schwierig ist, mit einem Zeitgeist aufzufahren. Habe ich einfach gewusst, so ein Gefühl gehabt, ich muss Verbindungen haben in die Welt sein. Und ich weiss heute, dass Kunst eigentlich mein Medium ist für diese Verbindung, um einerseits können mit Respekt hier leben, da wo da ist und im kulturellen Bereich schätzen und zwar im richtigen Licht probieren, da anzuschauen und gleichzeitig nicht in einen Konservativismus verfallen und ich will keine Käseglocke über das Appenzellerland tun. Ich will da mein Leben können gestalten und zu meinem Leben gehört die Kunst. Das Ganze hat sehr einen wichtigen und elementaren Teil bedeutet auch in meinem Leben. Die Kunst ist die schönste Verbindung in der Welt. Sie haben es vorher gesagt, Künstler sind überall auf der Welt. Sie haben Verbindungen ins Appenzellerland, weil sie zum Teil hier aufgewachsen sind, zum Teil familiäre Wurzeln hierher haben und auch alle interessiert sind, was hier wächst. Das ist so ein Teil. Und ich probiere auch in all dem, wo ich arbeite, in dem breiten Feld von sagen wir mal, Kulturvermittlung, Beratung zwischen Architektur und Kunst und konkrete Projekte zu machen, ist ein grosser Aspekt, Kunst und Wirtschaft zusammenzubringen. Ich kann das zum Teil machen auch mit meiner Zusammenarbeit mit der Mineralquelle Gonterbal, mit der Frau Manser, wo man so in einem kleines Forum auch ganz regelmäßig arbeitet und eigentlich genau der Spagat auch das Produkt, das eigentlich eine klare Wirtschaftsorientierung ist, aber auch in einem kulturellen unser kulturelles Feld dazu eben sehr wichtig ist. Also alles, was mit Gestaltung und Marketing zu tun hat, da läuft auch mindestens im Gespräch über unseren gemeinsamen Tisch aus. Auch andere Projekte, die ich darf begleiten. Also ich finde das vom Spannendsten, wenn man mit Künstlern in klassisch wirtschaftlichen Bereichen arbeiten kann. Und da ist auch schön, dass Künstler interessiert sind an dem und dass es auch wieder Leute und Firmen gibt, die auch offen sind dafür. Und da sind die Disziplinen nicht so klar gegeneinander abgrenzt, was ja heute das Schöne ist. Oder? Das bricht alles so schön gegeneinander auf. Und man hat, gegenseitig lernt man sich neu kennen, man sucht neue Wege. Und ich glaube, zwischen eben so klassischen wirtschaftlichen Ausrichtungen und Künstlern, da könnte noch ganz viel entstehen.
Jetzt, aber ich kann mir vorstellen, also moderne Kunst, das ist für viele Leute nicht sehr zugänglich. Und wenn man das jetzt ein Projekt macht im Appenzell, wo vielleicht eher lange auch als konservativ geholt hat, sind sie da nie auf Widerstand gestossen? Mit so Projekten, die sie gemacht haben?
Ist klar, man hat natürlich hier in den 80er Jahren relativ blauäugiges Gefühl gehabt, jetzt machen wir auch mal zeitgenössische Kunst zu Appenzell. Und der Guido sitzt dort hin. Wir sind ziemlich fest auf die Nase gefallen und haben wirklich müssen erkennen. Und das ist für uns auch wichtig gewesen. Und so eine erste Erfahrung, die es einen richtigen Aufruhr gegeben hat, wo wir uns hier in die Öffentlichkeit gewagt haben, Blauäugige. Und da haben wir gemerkt, es braucht Vermittlung. Wir müssen, es braucht auch Selbstreflexion. Wir müssen unsere Arbeit, warum ist es denn so, wie es jetzt eben ist? Warum verhaftet man so fest in dem Traditionalismus inne und hat man das Gefühl, hey, überhaupt nicht Platz für etwas, was, sagen wir mal, zukunftsgerichtet ist? Und ich glaube, wir haben dort eine gute Hausaufgabe gemacht. Wir haben im 95 unter dem Titel von der Notwendigkeit der Kunst ein Projekt lanciert, wo wir so spiralförmig wirklich damit angefangen haben, ganz aus der Wurzel heraus darüber nachzudenken, was ist denn überhaupt mit dieser appenzellischen Kultur und warum läuft das nicht so übergangslos in die zeitgenössische Kunst hinein, warum kann man das so nicht erwarten. Und haben für uns, aber auch für die Öffentlichkeit, ganz viel so können erfahren. Über die Kulturstiftung Ossroden haben auch gemerkt und kennengelernt, dass Kulturförderung etwas vom ganz, ganz Wichtigen ist. Also Kultur muss gefördert werden. Und ich hatte ja alle so den Wunsch, dass die Selbststiftung vielleicht mal noch kantonsübergreifend wird. Da ist dann nicht zustande gekommen. Ich habe seit ein paar Jahren eine eigene kleine Stiftung angefangen, gegründet, wo wir jetzt am Aufbauen sind. Mir ist es wichtig, dass das eben nicht so begrenzt zu sehen. Ich will gerne ein flexibles Vehikel. Die Stiftung heisst Kunst und Appenzell. Und das ist auch ein Vorsatz für 2009, der jetzt mal ein bisschen Spritzen können einimpfen und die neu zum Blühen bringen.
Also das wären so Ihre Projekte für dieses Jahr. Was läuft bei Ihnen? Jetzt im Garten ist ja jetzt gerade Ruhe, oder? Was haben Sie so für nächste Projekte, Remo Vetter?
Ja, wir sind eigentlich schon wieder am Vorbereiten für die nächste Gartensaison, wo sicher auch wieder viele Besucher kommen. Und ich bin auch schon bereits dran, eigentlich ein Buch zu machen, «Der Lazy Gardener goes urban». Und zwar geht es mir darum, für die Leute in der Stadt, die jetzt nicht so viel Platz wie wir hier haben, etwas zu machen. Also was kann man machen, wenn man noch einen Balkon hat oder ein kleines Hinterhofgärtchen. Mhm. Also «Der Lazy Gardener goes urban» war eigentlich die Idee.
Da hätten Sie, glaube ich, schon interessant in der Agathe Nisple, so ein kleines Eckchen. Aber Lazy Garden, also eine Art faulen Gärtner oder gemütlichen Gärtner, wie würden Sie das übersetzen?
Ja, also Lazy hat mehr mit clever zu tun. Also es geht eben darum, Natur zu beobachten. Und der faule Gärtner auf Deutsch, das ist nicht so gut übersetzt. Bei Lazy geht es um Cleverness. Wie kann ich mit der Natur umgehen? Und natürlich zu versuchen, mit möglichst wenig Zeitaufwand die Sachen zu machen. Weil eins der grossen Probleme heute ist ja, dass die Leute immer sagen, ich habe keine Zeit. Also wenn ich sage, warum gehen Sie nicht eine Viertelstunde im Garten, dann haben Sie keine Zeit für das. Aber für einen Haufen andere Sachen hat man ja Zeit. Also vielleicht auch die Frage, der Hans Sahner hat einmal gesagt, wir haben alle 24 Stunden Zeit. Die Frage ist nur, wie wir unsere Zeit einsetzen und da vielleicht eben Prioritäten zu setzen.
Das heisst, also jetzt, wo Sie nicht in den Garten gehen, weil er zugefroren ist, da bereiten Sie so die neuen Beete und die Sachen vor für den Frühling?
Genau, es ist eigentlich schon Vorbereitungszeit im Kopf vom Gärtner. Und Sie haben es erwähnt, also ich rede ja nicht mit den Herdöpfeln oder so. Aber so, jetzt ist so die Zeit, von Samenkatalogen anschauen. Und, so, und darum habe ich das eigentlich dort erwähnt. Dann strahlen mir jetzt irgendwo die Herdöpfel oder die Blumen an. Dann denke ich, die muss ich bestellen oder die hätte ich gern. Und um das geht es eigentlich dort dabei.
Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich, dass Sie es persönlich gekommen sind. Und Ihnen auch, die da zum Teil haben müssen stehen noch, und wünsche Ihnen allen einen schönen Sonntag. Danke vielmals.
Das heutige Persönlich ist heute live aus dem Hotel zur Krone zu Geiss im Kanton Appenzell Ausserrhoden gekommen. Die Gäste von Esther Schneider sind die Kulturvermittlerin Agathe Nisple und der Gartenphilosoph Remo Vetter. Wir haben am Anfang ein grösseres technisches Problem gehabt mit der Mikrofoneinstellung. Dafür bitten wir ganz herzlich um Entschuldigung. Das nächste Persönlich kommt live aus dem Metropol Zürich mit der Musikpädagogin Salome Schwarzbach und dem Professor Lutz Jenke, Leiter vom Neuropsychologischen Institut von der Uni Zürich. Auch wieder am Sonntag am 10. Uhr, hier auf DRS 1.
Sie hörten einen Podcast von DRS 1.